Deutschlandfunk. Der Tag.
War das jetzt alles in allem ein guter EU-Gipfel in Brüssel?
Das war insgesamt ein guter Europäischer Rat.
Findet also zumindest Olaf Scholz. Immerhin richtete sich im Vorfeld der Ärger ja vor allem gegen ihn. Deutschland sei in der Energiekrise unsolidarisch und denke nur an sich. Sieht der Kanzler natürlich ganz anders.
Unser gemeinsames Ziel ist es, niedrige Energiepreise und eine sichere Energieversorgung zu erreichen. Hierbei sind wir auf diesem Treffen ein gutes Stück vorangekommen, auch wenn mancher im Vorfeld ganz anderes geunkt hatte.
Ja, mit schönem Gruß an Emmanuel Macron. Warum sich gerade Deutschland und Frankreich so behaken, darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über ein Feuer, das für Entsetzen sorgt. Der Brand in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in der Nähe von Wismar in Mecklenburg-Vorpommern.
Also das war immer gut hier. Ne? Die sind gut klargekommen hier, die Kinder haben Fußball gespielt. Wenn einem was nicht gepasst hat, dann hat man da was gesagt und dann wurde das auch angenommen und umgesetzt und überhaupt nicht.
Das sagt eine Anwohnerin. Was wir bis jetzt wissen und vor allem, was wir noch nicht wissen, auch das ist gleich ein Thema in der Tag an diesem Freitag, den 21. Oktober 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Wie die Gaspreisbremse genau aussehen soll, das ist immer noch nicht klar, aber das Preisschild, das ist jetzt endgültig fix. Der Bundestag hat den 200 Milliarden Euro Schirm im leicht infantilen Scholz-Sprech Doppelwumms heute gebilligt. Doch unter anderem, das sorgt für Ärger in Europa, für richtig Ärger sogar. Von Wettbewerbsverzerrung ist die Rede. Und nicht nur deshalb steht Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel im Feuer, auch wegen seiner Blockade eines gemeinsamen Maximalpreises beim Gaseinkauf. Vor allem beim vermeintlich engsten Partner, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, kommt das gar nicht gut an. Ich glaube, es ist weder für Europa gut noch für Deutschland, wenn sie sich isolieren. Das ist im Diplomatensprech schon eine ganz schöne Breitseite gewesen Richtung Olaf Scholz, die Macron da gestern Nachmittag losgelassen hat vor dem Beginn des EU-Gipfels. So, eine Nachtsitzung später gibt es jetzt doch noch eine Einigung beim Gaspreis. Klaus Remme in Brüssel. Ist das nur eine Einigung auf dem Papier, ein Formelkompromiss oder ist das ein richtiger Durchbruch?
Also ich würde nicht von Einigung sprechen, weil Einigung, das klingt für mich zu sehr nach Konsens und nach Durchbruch, nach Erfolg und das nach Monaten von Diskussionen über dieses Thema Gaspreis. Und das würde die völlig falsche Vorstellung, glaube ich, meiner Ansicht nach wecken. Die unterschiedlichen Vorstellungen hier in den einzelnen Mitgliedsländern über den richtigen Kurs, die Gaspreise zu reduzieren, die existieren nach wie vor. Daran ändert die Nachtsitzung der letzten Stunden überhaupt nichts. Was geleistet wurde, ist, hier wurde offener Streit vermieden. Hier wurde vermieden, dass man ohne Ergebnis auseinandergelaufen ist, sondern hier wurde eine Grundlage erarbeitet, die es den Energieministern ermöglicht, am Dienstag und in den Wochen darauf, deshalb der Fingerzeig auf die Wochen, weil das länger dauern könnte, ein Verfahren zu entwickeln, das die Chancen auf eine Mehrheit hat. So würde ich es beschreiben. Das klingt jetzt wirklich nicht nach viel, aber so sind die Dinge nun einmal, wenn es um diffizile Markteingriffe geht, die von den einen wirklich als Teufelszeug angesehen werden und von den anderen schon seit Monaten gerne herbeigeführt würden.
Also das heißt, die Forderung nach einem Maximalpreis, die ja doch einige Länder erhoben haben, die ist noch nicht tot. Das wäre sozusagen die Einigung, die man jetzt so formulieren könnte.
Genau, die ist nicht tot. Die Idee als solches wird auch nicht völlig ins Abseits gestellt. Aber man sagt, okay, wenn ihr das wollt, dann sagen wir, die Länder, die das Ganze skeptisch sehen, ja, dazu gehören die Deutschen, dazu gehören die Niederländer, dazu gehören die Dänen. Dann wollen wir aber sichergestellt haben, dass dieser Gaspreis ordentlich durchdacht ist, dass wir genau wissen, welche Folgen dieser Markteingriff hat und dass er gewisse Folgen, die wir befürchten, nicht hat, dass etwa der Verbrauch hochgeht oder dass die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist, weil wir uns auf einen Preis geeinigt haben, der zu niedrig ist, sodass LNG, Flüssiggas, ein bewegliches Gut, in andere Absatzmärkte wandert. Das alles muss sichergestellt werden, das erfordert Detailarbeit. Die werden die Staats- und Regierungschefs hier sicher nicht leisten, haben sie auch nicht getan, sondern Sie haben ein politisches Signal gegeben, es kann weitergehen. Das ist aus Sicht derer, Philipp, die das ohnehin skeptisch sehen, kein großer Verlust. Daran kann man weiterarbeiten. Die Unzufriedenheit dürfte wahrscheinlich eher bei denjenigen liegen, die sagen, wir müssen jetzt endlich Ergebnisse erzielen. Da sind wir noch nicht.
Klaus, ich habe das Statement von Macron gerade eingespielt, das gestern hier für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das Insinuieren, dass Deutschland isoliert sei in Europa. Nehmt ihr das in Brüssel auch so wahr? Ist Deutschland tatsächlich so sehr isoliert? Beziehungsweise war Deutschland schon mal so sehr im Sturm wie jetzt?
Ich fand es zu stark, dieses Wort von der Isolierung. Und es war ja auch, wenn man es genau übersetzt, nicht die Warnung vor einer Isolierung, sondern es war im Prinzip die Annahme einer Tatsache. Er sagte, es ist nicht gut für Europa, dass Deutschland sich isoliert. Und ich glaube, da hatte sich Frust angesammelt. Wir hatten gerade erfahren, dass der deutsch-französische Ministerrat, wenn man so will, Regierungskonsultationen verschoben wird. Die waren für die kommende Woche geplant, werden jetzt im Januar stattfinden. Da wurden terminliche Gründe, ich sage vorgeschoben, aber zumindest genannt. Es könnte sein, dass einfach das Klima im Moment nicht förderlich ist für diese Art von Konsultationen, die ja immer auch den besonders engen Charakter einer Kooperation zwischen zwei Ländern demonstrieren sollen.
Und der deutsch-französische Motor, das haben wir alle gelernt, ist besonders wichtig für Europa, die zwei größten Volkswirtschaften. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn der deutsch-französische Motor stottert, dann steht es auch um die europäische Einheit, um die EU nicht besonders gut. Ist es auch in diesem Fall so?
Ja, ich finde, dieser Satz wirkt immer so ein bisschen plakativ und ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen alt geworden über all die Jahre. Natürlich ist die deutsch-französische Zusammenarbeit eine Art Rückgrat in der EU, aber vielleicht kann man auch da die Zeitenwende sehen. Ich glaube, wir haben es in den letzten Monaten nicht mit einer anderen Europäischen Union zu tun, aber schon die Rede von Olaf Scholz in Prag vor einigen Wochen, Ende August war es inzwischen auch schon wieder, hat deutlich gemacht, dass diese EU vom Zentrum her möglicherweise eher nach Osten wandert in den nächsten Jahren. Das kann Paris nicht gefallen. Und da hat sich einfach Ärger aufgestaut. Das kann man an diesem Metagedanken festmachen, dass das auf Dauer möglicherweise weg von Paris läuft. Aber da gab es eben auch sehr viel Kleinteiliges, das immer wieder für zumindest Stirnrunzeln in Paris sorgte. Und das geht von der Art und Weise, wie das 200 Milliarden Hilfspaket für die Deutschen in Sachen Energiekrise kommuniziert wurde, über den grundsätzlichen Dissens, kommen wir hier möglicherweise zu einer gemeinschaftlichen Verschuldung, um dieser Krise Herr zu werden, Fragen der Energieversorgung und den Meinungsdifferenzen einer Pipeline, die über die Pyrenäen von Spanien nach Mitteleuropa laufen sollte, wo die Franzosen dagegen waren. Bei Rüstungsprojekten geht es nicht richtig voran, also der Entwicklung des gemeinsamen Kampfflugzeuges. Die Franzosen sind nicht happy, wie die Deutschen das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ausgeben. Hatten sich davon einen Anteil für europäische Rüstungsprojekte versprochen. Jetzt hören wir sehr viel über amerikanische Kampfflugzeuge, über Flugabwehrsysteme aus Israel. Also ein ganzer Strauß von Dingen, die dazu geeignet sind, bilaterale Beziehungen zu belasten.
Das ist ja ein ganzer Strauß von Themen, der sich ja im Kern immer so ein bisschen vielleicht darauf zurückbrechen lässt. Deutschland sei nicht solidarisch mit Frankreich, mit Europa. Ist das denn im Umkehrschluss so? Verhält sich Frankreich solidarisch? Ich meine zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Kritik an dem Rettungspaket nehmen, an diesem 200 Milliarden Euro Schirm. Frankreich hat ja auch schon seit über einem Jahr subventioniert Frankreich die Energiepreise ganz massiv. Aber das ist okay?
Ja, das ist, finde ich, ein Gegenargument, das ins Feld geführt werden kann, zumal ja die Bundesregierung dabei bleibt, dass dieses 200-Milliarden-Programm angemessen ist. Ich habe bewusst eben davon gesprochen, dass es möglicherweise falsch kommuniziert wurde, dass es nun wirklich, ich will nicht sagen protzig, aber doch sehr, sehr selbstbewusst gegenüber den europäischen Partnern dargelegt wurde als eine massive Hilfe für die Deutschen, sage ich jetzt mal, gezielt und die Rechnungen, die nach wurden. Das heißt also, die Tatsache, dass sich das auf mehrere Jahre erstreckt, die Tatsache, dass Deutschland nun einmal jetzt gemessen am Bruttoinlandsprodukt ein anderes Gewicht auf die Waage bringt als viele andere Länder, bringt es dann in dem Verhältnis nach deutscher Rechnung in das obere Mittelfeld von Staaten. Und Olaf Scholz hat gestern, als er ankam, hier in Brüssel darauf hingewiesen, dass die Pakete, die Frankreich oder die Italien geschnürt haben, sich in ähnlicher Größenordnung bewegen, wenn wir diese Vergleichsmaßstäbe anlegen. Ist Frankreich solidarisch? Auch da gab es Stirnrunzeln in den ersten Kriegsmonaten. Hat man, glaube ich, in Berlin ein bisschen darauf geschaut, dass die Hilfe für die Ukraine nicht in dem Maße in Frankreich anlief, wie das in Osteuropa oder auch in Berlin der Fall war, wenn wir nicht nur auf Waffen schauen, sondern auch auf die zivile Hilfe. Die Franzosen sind natürlich darauf bedacht, ihre Rüstungsindustrie zu schützen, wenn es um dieses Feld geht. Die Franzosen sind sehr, sehr gut darin, ihre Agrarindustrie zu schützen, wenn es um Freihandelsabkommen geht, die ja jetzt im Moment auch wieder in Rede stehen. Also ich würde sagen, in Sachen Schutz der eigenen Interessen, da nehmen sich diese beiden wenig.
Das klingt ja fast so ein bisschen so, als hätte Scholz das gleiche Problem, das er hier in Deutschland häufig hat. Das hat er auch in Brüssel, beziehungsweise im Umgang mit Frankreich, nämlich vor allen Dingen ein Kommunikationsproblem?
Ja, so kann man das sehen. Mich überzeugt es in dem Sinne nicht, was da an offiziellen Statements geboten wird. Und man hat schnell Fragen, wo man denkt, habe ich darauf jetzt eine überzeugende Antwort bekommen oder ist es eher eine Floskel? Das geht mir aber schon die ganze Zeit mit diesem Bundeskanzler so. Also ich habe es erst gestern wieder, ist kein Brüsseler Beispiel, aber natürlich habe ich vor dem Gipfel die Regierungserklärung im Bundestag verfolgt. Und wenn Olaf Scholz mit Stolz in der Brust sagt, wir haben uns von Abhängigkeiten befreit mit Blick auf Russland, ja, dann ist das sicher so, was das Gas angeht, unter sehr, sehr hohen Kosten, aber ohne Alternative. Jawohl, das erkenne ich auch an. Aber wie dann gleichzeitig die Debatte darüber hereinbrechen kann, dass er sich als Kanzleramt über Ministerien, ich glaube 6 an der Zahl, hinwegsetzt, wenn es um die Kontroverse Hafen, Hamburger Hafen und Chinas Einfluss geht, dann ist das für mich einfach nicht eine Linie, dann habe ich Fragen.
China ist eine gute Brücke zu dem Thema, um das es ja heute geht, bei dem EU-Gipfel. Energiekrise ist ja das eine, aber europäische Außenpolitik, das ist das, was heute auf der Agenda steht. Gibt es dort zumindest Einigkeit, sprich dort die EU mit einer Stimme?
Nein, würde ich nicht sagen. Sie haben sich sehr viel Zeit genommen, mehr als ich eigentlich dachte. Die Debatte zu China, Sie haben ja jetzt dann, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, Energie und Wirtschaft gestern gemacht. Das ging dann bis tief in die Nacht, 2:30. So, dann hat man sich heute um 10 wieder getroffen. Um 10:30 begann die Diskussion zum Thema China. Und diese Debatte ist erst, ich will sagen, vor einer halben Stunde zu Ende gegangen. Das heißt, da hat man sich wirklich viel Zeit genommen. Ich vermute auch, dass viele etwas zu dem Thema zu sagen hatten. Man wird sich diesem Verhältnis stellen müssen, als Europäische Union, aber auch als Mitgliedsland selbst. Und dabei ist nicht strittig, aber dabei wird darauf hingewiesen, dass es natürlich Länder gibt mit völlig unterschiedlichen Interessen. Also kein anderes Land in der Europäischen Union hat so intensive Handelsbeziehungen und dementsprechend Abhängigkeiten von China wie die Bundesrepublik Deutschland. Alle haben diesen Streit, der da in Deutschland läuft und in Hamburger Hafen im Hinterkopf, ist vielleicht eine Facette, aber wir wissen natürlich, dass Olaf Scholz vor einer Reise nach China steht mit Wirtschaftsdelegation. Und dieser Dreiklang, der auf europäischer Bühne gegenüber China immer wieder zu hören ist, also Partner, andererseits Mitbewerber und zum dritten systemischer Rivale, dieser Dreiklang ist eben kein gleichgewichtiger Dreiklang, sondern ich glaube, wir haben erlebt, rund um das Investitionsabkommen, rund um Streitigkeiten zwischen Peking und Litauen, dass dieser Gedanke systemischer Rivale immer weiter in den Vordergrund rückt. Insofern nehme ich Olaf Scholz hier jetzt nicht vor seiner Reise als EU-Handelsreisender wahr, sondern als deutscher Bundeskanzler.
China ist das eine, aber dann haben wir natürlich noch die Ukraine. Und daran im Prinzip ja jetzt auch angedockt, neu und besonders virulent auch die Frage, wie umgehen mit dem Iran.
Das ist wohl wahr. Und diese beiden Krisenherde, Ukraine und Iran, die vermischen sich ja jetzt auch noch auf verhängnisvolle Weise durch mutmaßliche Waffenlieferungen, durch mutmaßliche Drohnenlieferungen der Iraner an Russland, die dann wiederum in der Ukraine großen Schaden in der zivilen Infrastruktur neben den Leben, die diese Drohnenkosten verursachen. Über die Ukraine wird im Moment gesprochen, Philipp. Hier am Nachmittag reden. Wir sind ja noch vor der Abschlusspressekonferenz, aber die Ukraine steht jetzt auf der Tagesordnung. Da wird man sich neben diesen ganzen Schäden, die ich erwähnte, und der schnellen ersten Hilfe auch, was Infrastruktur angeht, der Winter steht vor der Tür, auch um den mittelfristigen Wiederaufbau bemühen. Du weißt, am Dienstag steht eine große Expertenkonferenz in Berlin an. Das wird sicher kurz Thema sein. Und was den Iran angeht, da bin ich gespannt. Denn ich finde, gemessen an dem, was im Iran passiert, ist das Thema Iran auf EU-Ebene bisher klein gespielt worden. Wir haben jetzt zwar zweimal Sanktionen innerhalb einer Woche gehabt. Die Außenminister haben welche beschlossen. Und danach wurde auf die Mischung Irans, also in Sachen Drohnen, nochmal mit einer Sanktionsverschärfung reagiert. Aber es ging jeweils um gezielte, personenabhängige Sanktionen. Organisationen wurden auf Listen genommen. Das scheint mir vom Umfang her unangemessen zu sein gegenüber dem, was da in Teheran auf dem Spiel steht. Ich bin gespannt, welchen Niederschlag das hier heute in Brüssel findet. Wir werden das in den nächsten Stunden hoffentlich erfahren.
Klaus, und wir hören dann dir wieder zu. Danke dir.
Gerne, Philipp, mach's gut.
Wenn Menschen aus einem Kriegsgebiet nach Deutschland fliehen, dann weil sie davon ausgehen, dass sie hier in Sicherheit sind. Umso schockierender sind dann Nachrichten wie diese von vorgestern Nacht, als in der Nähe von Wismar in Mecklenburg-Vorpommern eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge niederbrannte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Staatsschutz ermittelt, ein politisches Motiv wird nämlich vermutet. Silke Hasselmann, unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, war vor Ort und ist jetzt in der Leitung. Hallo Silke.
Hallo zurück.
Silke, was ist der Ermittlungsstand?
Also der aktuelle Stand ist der, und zwar laut dem Vizepräsidenten des Präsidiums in Rostock, Michael Peters, dass frühestens Anfang kommender Woche Ermittlungsergebnisse zu erwarten sind. Also gestern waren die Kriminaltechniker natürlich sehr schnell am Ort des Geschehens. Es waren auch Leute vom Staatsschutz schon da, da kommen wir noch dazu. Ja. Und natürlich auch Brandermittler, also Gutachter, die nach Spuren schauen, um zu sehen, wo genau befindet sich eigentlich der Ursprung des Feuers und kann man irgendetwas erkennen, was darauf schließen lässt, dass dieses Feuer gelegt worden ist, sei es fahrlässig oder auch durch Vorsatz. Und die genommenen Proben werden derzeit im Labor untersucht. Außerdem werden alle möglichen Zeugen befragt. Und so ist der Stand der, dass man im Moment noch Genaues nichts weiß, jedenfalls öffentlich bestätigt noch nicht. Und wenn wir jetzt auch immer hören und berichten, die Polizei gehe von Brandstiftung aus und vermute auch einen politischen Hintergrund, dann ist das nicht ganz falsch, aber ich glaube, korrekt, präzise wäre es zu sagen, sie schließen das nicht aus, denn es kann ebenso gut auch andere Gründe haben und darauf hat unter anderem auch der Bürgermeister des kleinen Örtchens hingewiesen.
Mhm. Jetzt ist es aber einfach so, ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft als solches ist natürlich immer schlimm, sorgt aber natürlich auch deshalb eben für Entsetzen, weil man das Allerschlimmste vermutet, nämlich eben einen politischen Hintergrund, wir können auch sagen einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Es gibt ja auch einen Grund, dass bereits gestern die Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor Ort war. Wie nah liegt diese Vermutung?
Also die Polizei sagt und der hiesige Innenminister Christian Pegel schließt sich dem natürlich erst einmal an. Man schaut schon deshalb genau hin, könnte es eine politisch motivierte Tat sein? Also erstens eine vorsätzliche Brandstiftung und dann auch noch mit einem politischen Motiv, weil es sich eben um eine Flüchtlingsunterkunft handelt. Wenn das ein Ziel gewesen sein sollte, dann wäre das schon sprechend. Und dann gab es vor wenigen Tagen vor dieser Unterkunft, ein ehemaliges Hotel, auch Schmierereien. Da hatte man gesehen, dass auf dem Schild des Deutschen Roten Kreuzes, was diese Unterkunft betreibt, Hakenkreuzschmierereien zu sehen waren. Schon da ist die Polizei mal angerückt, hat sich das angeschaut und der Staatsschutz, das ist sozusagen der politische Arm der Polizei oder derjenige, der politisch motivierte Straftaten untersucht, war da schon eingeschaltet. Und natürlich ist man dann jetzt ganz besonders aufmerksam, wenn es auch noch zu einem Brand kommt. Das ist das, wovon dann viele sagen, naja, da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen und dann kommt man im Grunde genommen auf Ursache und auf mögliche Täter. So einfach ist es aber natürlich nicht. Auch der Innenminister hier sagt aus meiner Sicht völlig zu Recht, wir ermitteln in alle Richtungen, ergebnisoffen. Es kann, ich hatte es angedeutet, auch andere Ursachen, auch andere mögliche Täter geben. Das gucken wir uns mindestens genauso deutlich an. Aber wir schließen natürlich nicht aus, dass es einen politischen Hintergrund haben könnte.
Was sagen die Menschen denn im Ort?
Also die Leute dort sind natürlich auch ziemlich entsetzt und geschockt. Ich glaube, grundsätzlich ist ein Hausbrand und dann auch noch dieser Dimension. Zu dem Zeitpunkt des Brandes befanden sich 17 Menschen darin, 14 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und 3 DRK-Betreuer. Am späteren Abend, kurz nach 21 Uhr, ging das Ganze los. Also so ein Brand ist natürlich immer etwas sehr, sehr Schockierendes. Und dann auch noch der besondere Umstand, dass es sich um eine Flüchtlingsunterkunft handelt, das versetzt die Leute natürlich auch in gewissen Schrecken. Und das hängt damit zusammen, dass man sagt, die armen Menschen, die da Schutz gesucht haben und nun wieder aus dem Haus mussten, die befinden sich im Moment in einer anderen Unterkunft. Die Behörden geben wohlweislich nicht bekannt, wo die Menschen jetzt untergebracht worden sind, um sie zu schützen. Aber klar, also sie haben Schutz gesucht, sind hier untergekommen, haben sich auch wohlgefühlt. Das sagten auch die Bewohner, dass auch sie sich mit den Flüchtlingen wohlgefühlt haben, dass es da Kontakte gab, keinerlei Probleme. Und dann so etwas. Und viele Dorfbewohner, wenn sie denn etwas sagen, sind der Presse gegenüber hin und wieder auch schon sehr skeptisch und wollen sich nicht unbedingt äußern. Aber die haben dann schon auch wiederum die Befürchtung, dass sie als Ort und dann aber auch Mecklenburg-Vorpommern als Bundesland sofort wieder in den Kontext gestellt worden werden. Aha, alles klar, Flüchtlingsunterkunft, Brand, muss rechtsextrem sein, so wie im Grunde genommen der ganze Osten. Tja. Und davor hat man schon auch Befürchtungen.
Aber es ist ja so, dass die Sorge gerade ein bisschen zusätzlich genährt wird, weil offensichtlich eben gerade im Osten ein hoher Prozentsatz der Menschen mit Russland bzw. sich mit Putin solidarisiert und auch gegen die Ukraine und eben auch gegen die Bundesregierung. Das ist jetzt natürlich wieder der Befund eines Menschen, der in Köln sitzt, tief im Westen und mit dem Finger nach Osten zeigt. Wie nimmst du das wahr im Osten?
Ja, also schon an deinem Eingangssatz, da würde ich denken, da muss man ein einiges auseinanderhalten. Also wenn du jetzt auf Demonstrationen abhebst, die zumeist an Montagen stattfinden, nicht nur, aber hauptsächlich an Montagen und das jetzt auch schon seit einigen Wochen in der Landeshauptstadt Schwerin, in Rostock, in kleineren Städten, auch in Wismar. Dann versammeln sich dort Hunderte bis Tausende Menschen und viele von ihnen unterschreiben die Forderung zu sagen, macht Nord Stream 2 auf und lasst das Gas dort durch, damit wir hier doch eine gewisse Energiesicherheit und Stabilität wieder erreichen, statt frierend und möglicherweise mit einem erheblichen Verlust an Unternehmen, Arbeitsplätzen und so weiter durch den Winter gehen müssen und gezwungen werden dazu. Niemand, den ich da auch auf den Demos bisher getroffen habe, unterstützt den Krieg von Putin, von Russland gegen die Ukraine und sagt, also das ist ja ganz richtig, was der da macht und das haben die Ukrainer verdient und so. Solche Leute habe ich jedenfalls noch nicht getroffen. Wenn, dann sagen sie, naja, man muss vielleicht auch noch mal ein bisschen schauen, ob es wirklich nur eine Ursache für den Ausbruch dieses Krieges gibt oder was überhaupt dazu geführt hat. Aber dass welche Konflikte auch immer es gegeben hat, auf diesem barbarischen, kriegerischen Weg zu lösen sein, das glaubt hier niemand und das unterstützt im Grunde genommen auch keiner. Von Einzelnen vielleicht abgesehen, die aber im Grunde hier auch keine Rolle spielen und nicht lautstark sind. Man darf das, glaube ich, nicht verwechseln damit, dass Leute dann dennoch sagen, zum Beispiel das Verhängen dieser massiven Sanktionen gegen Russland und alles, was darauf folgt, schaden die uns, Deutschland, im Zweifel mehr, als sie Putins Russland schaden. Diese Frage wollen sie schon gestellt sehen und hoffen da auf eine aus ihrer Sicht vernünftigere, realitätsnähere Politik. Das, denke ich, das ist schon das eine gegen die Ukraine, gegen Ukrainer hier im Land stellt sich jedenfalls auf diesen Demos eigentlich keiner. Das kann ich zumindest nicht bezeugen.
Silke, danke dir.
Gern.
dertag@deutschlandfunk.de, unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie am Wochenende viel Zeit haben und uns schreiben wollen, Anregungen, Kritik oder auch Lob, sind wir immer für zu haben. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.